Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. September 2021 mit
China,
Belarus,
den USA,
Impfen,
Deutschland,
Sachsen,
den Philippinen,
einem Wort zum Wahlkampf,
nochmal Deutschland,
Schamschaft zu Neuseeland,
mehr Deutschland,
einer guten Nachricht,
dem Börsenticker,
Holger Klein
und Katrin Rönicke aus Deutschland.
Aber gerade in Locarno?
Genau. Wir machen Urlaub in der Schweiz und was ihr im Hintergrund hört, das ist Regen, der genau in dem Moment stärker geworden ist als die Holzfäller, die den ganzen Tag mit der Kettensäge einen riesigen umgestürzten Baum zerkleinert haben, aufgehört haben mit der Arbeit. Und wir hatten uns gedacht, ihr hört vielleicht lieber eine Regenatmo als eine Holzhackeratmo.
Ich fange an mit Belarus, wie immer.
Nee, ich fange an mit Entschuldigung. Nämlich just in dem Moment, als ich anfangen wollte, meine Notizen zu ordnen und ein vernünftiges oder ein halbwegs vernünftiges Manuskript für diese Sendung zu schreiben, hat mein gerade mal ein Jahre altes MacBook die Grätsche gemacht und lässt sich einfach nicht mehr einschalten. Das heißt, ich bin heute extrem schlecht vorbereitet, habe nur irgendwie rudimentärste Notizen und das, was ich so in meinen Erinnerungen habe, woraus ich dann vielleicht schöpfen kann. Das heißt, ich werde eventuell diesmal wenig reden.
Mensch, das wäre aber ungewöhnlich.
Ja, Schatz, das wäre ungewöhnlich.
Belarus. John Oliver hat sich mit Belarus befasst und das wurde mir so oft zugespielt, dass ich natürlich nicht umhingekommen bin, mir das anzugucken. Und es ist natürlich großartig, weil es John Oliver ist, aber es ist auch erschütternd, weil es Belarus ist. Also beides. 18 Minuten. Er macht einfach mal die gesamte Geschichte von Belarus, seit es dieses Land als Republik gibt und seit Lukaschenko, der erste und auch letzte, bisher letzte Präsident ist, also die vergangenen 30 Jahre sozusagen. Und wie er so vom extrem beliebten Präsidenten zu einem gefürchteten Autokraten wurde, was relativ schnell ging, der aus dem Land das gefährlichste Land Europas für MitarbeiterInnen der Medien gemacht hat. Der sich auch nicht scheut, das fand ich krass, stolz darauf zu sein, der letzte Diktator Europas zu sein. Wir haben das ja immer so gesagt, der letzte Diktator Europas. Mhm. Der ist so stolz darauf, dass er es ist. Und auch nicht dafür zu betonen, dass nicht alles unter Adolf Hitler schlecht gewesen sei.
Das hat Eva Herrmann, diese Tagesschausprecherin, ja auch schon gesagt, ne?
Ja, und dazu offener Antisemitismus.
Over the years, he's made statements like, better to be a dictator than gay, and not everything connected in Germany with the well-known Adolf Hitler was bad, really taking the phrase playing devil's advocate a bit too literally. And if you're thinking, okay, but who didn't accidentally praise Hitler in the 90s? First, why are you thinking that? And second, just this summer, he said, the entire world grovels to the Jews, which is obviously awful. Lukashenko treats anti-Semitism the way fashion treats low-rise bell-bottoms. He keeps bringing it back, even when it was never acceptable at any point in history.
Ja, und ich finde, mit den Schlaghosen hat er recht. Mit dem Rest auch.
Mit dem Antisemitismus.
Das wollte ich jetzt so ein bisschen stehen lassen, damit alle erstmal denken, der Holger.
Wer die Wochendämmerung hört und immer hört oder sagen wir seit einem Jahr hört, der wird wahrscheinlich, was die Entwicklungen seit letztem Jahr, seit der Präsidentschaftswahl angeht, jetzt hier wenig Neues erfahren. Aber selbst mir war eine Sache neu und zwar, das war dann tatsächlich auch vor den Wahlen im Jahr 2012, da gab es einen Typen, den Lukaschenko in den Knast gesteckt hat, weil er eine Demo inszeniert hat mit Plüschtieren. Und die Plüschtiere haben Anti-Lukaschenko-Plakate hochgehoben in die Luft. Deswegen musste der natürlich in den Knast, immer hart drauf auf Proteste, das kennen wir ja auch heute schon. Aber wie dann eine schwedische Werbeagentur darauf reagiert hat, das war unbezahlbar. Und John Oliver hat die Aktion von 2012, die sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat, sehr schön zusammengefasst.
In 2012, two men staged toy protests with stuffed animals holding anti-Lukashenko slogans. Objectively, the cutest display of civil disobedience that I have ever seen. But that wound up getting both of those men sentenced to 10 days in jail, a sentence that in itself actually inspired a follow-up protest.
In July, hundreds of teddy bears rained down on Belarus. They wore parachutes and carried pro-democracy messages. The man behind the prank is a marketing executive with a Swedish firm. He took off from Lithuania in this tiny plane. For 90 minutes, he let the fur fly.
Perfect. I love it. 10 out of 10 there. We should be dropping parachuting teddy bears from the sky here all the time, not even as an act of protest. It should just be a thing that we do. Oh, it's 1 p.m, everyone. It's daily parachuting teddy bear time. Why did we even invent planes if we're not going to use them to drop teddy bears out of the sky and instantly improve everybody's day? I don't understand the society we've built for ourselves. We are fucking idiots!
Teddy nicht.
Geil, Teddy's ein Fallschirm.
Ja, 90 Minuten.
Ich hatte so eine
lang.
Idee mal mit Schweinen, mit lebenden Schweinen. Aber da ist Teddy's irgendwie netter.
Netter, ja, vor allem für die Menschen, die es trifft. Ja, also sehr unterhaltsam und eine sehr schöne Zusammenfassung der Causa Lukaschenko. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes.
Anderes Land mit autokratischen Tendenzen, China. Da scheint es Xi Jinping, ich hoffe, dass ich es einigermaßen habe, das sagen wir jedes Mal, wenn wir Xi Jinping sagen. Ne?
Ich glaube, Xi heißt
Xi, ne? Xi Jinping. Xi Jinping scheint die Stimmung da im Land drehen zu wollen. Die hatten ja erst die Öffnung, ne, so hin zur Marktwirtschaft mit allem Pipapo, wo es dann um Erfolg, um Aufstieg, um Konsum, Immobilienmarkt geboomt, riesige Firmen, Alibaba, kennen ja alle diese Geschichten. Und jetzt scheint der die Partei als, ich bin nicht firm in diesem kommunistischen Denken, also die Partei als im Grunde das Volk wieder in den Mittelpunkt allen gesellschaftlichen Geschehens rücken zu wollen. Der hatte ja neulich schon, das ging auch um die Welt, die Nachhilfe gemeinnützig gemacht. Es gab ja Nachhilfefirmen, die viel Geld verdient haben. Und dann haben die ja über Nacht gesagt, so, ihr dürft jetzt damit keinen Gewinn mehr machen, sondern ihr müsst jetzt gemeinnützig sein. Woraufhin dann viele chinesische Eltern gesagt haben, oh, so ein Scheiß, da müssen wir jetzt mit den armen Kindern konkurrieren und können uns nicht den guten Schulabschluss kaufen. Mhm. Die sind hingegangen und haben die Milliardäre mal daran erinnert, dass sie ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Woraufhin die Milliardäre hingegangen sind und gesagt haben, wir gründen ganz viele Stiftungen. Und so, also ne, die gehen alle so langsam aber sicher auf Parteilinie. Kinder dürfen nur noch 3 Stunden pro Woche online spielen.
Ach krass.
Das Ganze wird mit Gesichtserkennung
natürlich
überwacht. Und was sie auch nicht mehr haben wollen, sind sogenannte schrille Auftritte in Fernsehshows. Was? Fankult wollen sie abgeschafft sehen, also für so junge Sängerinnen und Sänger. Das gilt mittlerweile als die Gefahr für die öffentlichen Sitten, genauso wie LGBTQ oder aufregende Videospiele. Mhm. Sie wollen vulgären und kitschigen Geschmack aus der Öffentlichkeit verbannen. Sie wollen das Gegenteil in der Öffentlichkeit haben von dekadenten Ideen, von Geld, von Fandom, Starkult, Hedonismus soll weg, extremer Individualismus soll weg. Die haben einige Reality-TV-Shows einfach weggemacht, die haben Social-Media-Fankultur den Hahn abgedreht und haben ihren Rundfunkanstalten, nennt man das in China so?
Ich weiß es nicht.
Ihren Rundfunkanstalten auch gesagt, dass sie abnormaler Ästhetik widerstehen sollen.
Oh, aber zum das Beispiel, klingt sehr faschistoid.
Zum Beispiel auf Englisch sehr schön zu den Sissy Men. Ich glaube, das ist das, was man in Deutschland Muschis nennt, wenn man es zu Männern sagt. Kann das sein?
Oder Tunden oder so?
Tunden könnte auch noch sein. Mhm. Ne? Also all die Sachen, die sie als vulgären Einfluss, vulgäre Influencer, haben sie auch benannt, beschreiben. Ich verweise an der Stelle mal auf den David McWilliams Podcast, The Great Chinese Close Down heißt er. Da hat er ein Interview gemacht mit Angelica Ong, die ist Wirtschaftsjournalistin aus Taiwan. Und das war auch das, ich habe das gehört, was sie gesagt hat. Und in dem Moment sagte McWilliams auch, that's a cultural revolution. Also she zettelt da gerade eine Kulturrevolution an. Oder ich sag mal, er scheint da eine Kulturrevolution anzuzetteln, weil es ist auch so schwer zu verstehen. Also man versteht den Chinesen ja kaum. Dazu noch diese komische Kommunismus-Art, die da fahren und sowas.
Verstehe ich ganz gut.
Ja. Aber es scheint eine Kulturrevolution zu sein, tatsächlich als Gegenentwurf gegen den Westen, gegen den Kapitalismus, die USA. Ich sage jetzt mal Europa dazu, obwohl wir ja eigentlich weltweit keine Rolle spielen, außer dass wir ganz gute Produkte herstellen können. Die meisten europäischen Länder jedenfalls. Ist jetzt nicht eine Kulturrevolution, die man mit Mao vergleichen sollte, weil Mao hat halt gesagt, ne, Kapitalismus muss weg, Bürgerlichkeit muss weg, traditionalistische Infiltrierungen der Gesellschaft müssen weg, der Klassenkampf muss fortgesetzt werden. Das ist nicht, was Xi macht. Der will tatsächlich eine Systemalternative dahinstellen und den chinesischen Arbeiter mit all seiner Kraft und all seiner Glorie wieder in den Mittelpunkt stellen. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die da passiert, und das ist relativ schwierig, das zu verfolgen, habe ich festgestellt. Also es gibt noch nicht so viel Berichte darüber. Der Guardian hat ein bisschen was, Economist hat ein bisschen was, die Zeit hat ein bisschen was. Also muss mal gucken, da braut sich einiges zusammen. Ich würde ganz gerne, ja, ich mache ja diesen Podcast mit den Corris, ich würde ganz gerne mit dem China-Corri machen, aber der darf gerade nicht einreisen und hat noch keine Akkreditierung gekriegt. Das heißt, die gängeln da auch blöd rum. Ansonsten könnte ich auch mal mit dem sprechen, aber vielleicht kommt es noch.
Ich finde, also bei mir schellen ja alle Alarmglocken, wenn so staatlich in ja kulturelle Entwicklungen eingegriffen werden soll und gesagt werden soll, was ist gut und was ist nicht
genau.
gut, was ist ein guter Geschmack. Man denkt ja sofort an dieses entartete Kunstding.
Ja, genau.
Also das
genau.
ist halt schon...
Ist halt ein schwieriger Vergleich, aber es passt irgendwie dahin, so dieses,
ja, ja.
das ist alles irgendwie, nein, das ist alles
so sind wir nicht.
So sind wir nicht.
So
genau.
ist nicht die der nationale so reden, Geschmack ist so,
so
nicht.
So reden Kinder nicht.
Kommen wir zu meinem Thema Impfen. Wir sind ja in der Schweiz und deswegen ein paar Impffakten zur Schweiz, weil ich die einfach wahnsinnig erschütternd auch fand. Hier sind nämlich noch weniger Menschen geimpft als in Deutschland, nur 51%, und langsam laufen hier die Intensivstationen wieder voll. Also man kann ja vielleicht schon so ein bisschen eine Prognose haben, was passiert, wenn wir unser Impftempo nicht auch wieder ein bisschen in Gang kriegen. Gut, ein Drittel aller Fälle auf den Schweizer Intensivstationen sind Covid-Fälle. Das bedeutet, dass sie an der Spitze sind in Europa, und die ersten MedizinerInnen hier melden sich zu Wort und sagen so, hey, wir sollten vielleicht doch mal ein bisschen was staatlich beschließen. Also sie waren wohl kurz davor, wollten eigentlich ein paar Regelungen beschließen, wie es andere Länder auch haben. So, weiß nicht, in Deutschland gibt es ja immer mehr 2G, also dass Genesene und Geimpfte irgendwie nur rein dürfen. Man könnte ja auch darüber reden, 3G, also genesen, geimpft, getestet. Aber das gibt es alles in der Schweiz so nicht. So, du kannst halt überall rein, klar mit Maske, aber trotzdem wird halt niemand irgendwo nach einem Impfpass gefragt oder nach einem Test oder sowas. Und wir haben es ja gemerkt.
Stimmt,
wir
auch nicht, ne? In Deutschland auf dem Campingplatz wollten sie wenigstens noch den Kopfpass sehen. Hier gar nichts, ja.
Nix, auch nicht in Restaurants, egal. Wir haben es ja gesehen, als wir hier ankamen in der Schweiz, in Luzern, da gab es ja gerade eine Demo von ImpfgegnerInnen, und dann haben uns auch Freunde dann erzählt, ja, das ist hier gar nicht so eine kleine Gruppe. Die haben hier anscheinend gute Tradition, weil hier auch so esoterische und anthroposophische und solche Leute eine gute Tradition haben. Da gab es eine sehr schöne Folge von Servus, Grüzi und Hallo, diesem Podcast bei der Zeit, die das mal so ein bisschen erklärt haben, wie kommt das eigentlich. Und scheint es so zu sein, dass das Problem langsam wird, also auf Intensivstationen, um das auch nochmal zu erklären, das ist überall so, schlagen halt der Großteil der Menschen akut oder spontan auf. Also da kannst
oder
du
Fahrradunfall,
auch,
der Herzinfarkt, ja.
Kannst du jetzt nicht planen. Also klar gibt es auch OPs, die man verschieben kann, aber manche müssen eben sofort behandelt werden. Deswegen ist es wichtig, dass Betten frei sind. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir zwar anderthalb Jahre Pandemie hatten, aber dass auch nie klar genug dazu gesagt wurde, es ist wichtig, dass Betten frei sind. Es wurde immer nur darüber geredet, aber es sind ja noch Betten frei. Oder
Auslastung.
Es waren ja noch mehr Betten frei, als zugegeben wurde oder so. Also ja, ist auch gut, wenn die frei sind, weil du möchtest auch, dass ein Bett frei ist, falls dir was passiert.
Ein maschinistischer Blick ist das. Die muss ausgelassen. Die läuft auf 100%, dann läuft die Maschine gut. Das ist der falsche Blick, den wir da aufs Gesundheitssystem haben. Nee, da muss Reserve sein.
Ja, aber hallo.
Und die kostet halt. Und das müssen wir uns als Gesellschaft einfach leisten wollen. Dass wir sagen, nee, wir wollen diese Reserve haben. Das ist öffentliche, wie nennt man das denn? Öffentliche Dienstleistung.
Ja. Das ist also, genau. Und da gibt es dann unterschiedliche Zahlen, und die meisten sagen so, weiß ich nicht, 75%, das sollte die maximale Auslastung sein. Den Rest will man lieber frei haben, weil man nicht weiß, was passiert. Jetzt ist es halt in der Schweiz schon so, dass nicht überall noch genügend Betten frei sind, sondern dann liegen da halt Covid-Patienten und nehmen anderen die Betten weg. Und jetzt gibt es eben Debatten darüber, was macht man dann? Also es kommt jemand rein, der muss akut behandelt werden. Und dann fällt natürlich wieder das Wort Triage. Wer hat jetzt das meiste Recht, behandelt zu werden?
Wer kriegt jetzt das Bett?
Genau. Und es gab da so einen Gesundheitsexperten aus Bern, der dann gesagt hat, naja, ist es jetzt irgendwie ethisch, wenn wir jemandem den Eingriff verweigern? Also auch zum Beispiel bei Operationen. Wir sagen so, wir können jetzt leider die Operation nicht machen, weil da sind Ungeimpfte. diese haben sich jetzt Covid eingefangen, die müssen wir jetzt behandeln. Mhm. Ist es ethisch? Und jetzt geht hier anscheinend die Debatte los. Also es war wohl schon letztes Jahr so, dass die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften gesagt hat, was zu tun ist, wenn mehr Patienten als Betten da sind. Ja. Ne? Wie gesagt, das nennt man Triage. Und dann muss man halt gucken, dass man die, die die größten Heilungschancen haben, zuerst behandelt und dann die anderen. So, und da sagt dann wieder dieser Gesundheitsexperte aus Bern, na, die Ärzte werden dann zuerst jene behandeln, die die besten Chancen haben, und das dürften eher die Geimpften sein.
Ja.
Da geht wahnsinnig explosive Debatte. MedizinethikerInnen finden das natürlich nicht gut, ne? Die sagen so, nee, es muss natürlich eine freie Entscheidung sein. Elena Büchs, von der ich ja letzte Woche schon so begeistert erzählt hatte, also unsere Medizinethikerin in Deutschland, die Vorsitzende des Ethikrates, die sagt das ja auch. Man darf nicht so man darf nicht so einen Druck machen. Medizin, das muss irgendwie freiwillig sein. Aber ich weiß nicht. Also ich finde schon, der Tagesspiegel zitiert dann auch so noch so einen anderen Arzt, der dann sagt, naja, wenn man im Leben A sagt, sagt man halt auch B. So. Also ja. Es ist eine komische Schuldfrage, aber ich meine, es ist halt so einfach, auch das zu vermeiden, in diese Situation zu kommen, weil die Impfung ist ja kostenlos und man kann es ja einfach machen.
Ja, dieses, wer A sagt, muss auch, das ist halt so ein Wohlstandsmadentum wieder, ne? Also da gibt's halt einige, die sich nicht impfen lassen wollen und letztendlich fressen die sich am Wohlstand, die die anderen erarbeiten, fett. Wenn du so willst.
Nicht nur,
ne? Also die geimpft sein, sind.
Sterben, so, ne?
Ja, klar, aber das merken sie ja nicht. Also das merken sie erst, wenn es zu spät ist. Also das ist ja die Haltung, die dahinter ist, zumindest die ich gelegentlich dann auch mal sehe, höre oder lese, ist ja, naja, wenn mir was passiert, dann habe ich ja noch ein Krankenhaus, in das ich gehen kann. Das ist so, ich kümmere mich nicht drum. Ich kümmere mich nicht drum, das System möglichst wenig zu belasten. Im Zweifelsfall hilft es mir ja trotzdem. Und ich finde diese Diskussion, ja, natürlich zu Recht, aber darum finde ich diese Diskussion auch sehr wichtig, dass diese Leute sich auch mal überlegen, also wenn es mit Vernunft nicht funktioniert, und es scheint ja nicht zu funktionieren bei sehr vielen, dann funktioniert es vielleicht mit Angst. Vielleicht. Und wenn sie vor sowas Angst haben und sich deswegen impfen lassen, ja okay, dann lassen sie sich halt deswegen impfen.
Sie tragen ja auf den Schildern vor sich her, ich lasse mir keine Angst machen. Ja. Also das wird dann halt auch schwierig, die irgendwie anzusprechen. Naja, jetzt war ja in Deutschland auch Impfwoche, ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast.
Nee.
Die große Impfwoche, eine bundesweite Aktionswoche. Da werden jetzt diese Woche, weiß nicht, in Stadien wird geimpft, beim Bäcker wird geimpft, in Supermärkten, überall, wo man sich so denken kann, am Rande von Fußballfeldern. Also es sind überall mobile Impfteams unterwegs und es sind auch Leute unterwegs, die so gut es geht versuchen aufzuklären, weil, also da gibt es auch Katrin Schmelz von der Uni Konstanz, die hat Erhebungen gemacht. Was denken die Ungeimpften eigentlich? Also was sind das für Leute? Wie ticken die? Und ihren Erhebungen zufolge sind diese ganz Hardcore-Impfgegner unter 5%. Jetzt habe ich noch mal
die verunsichern die restlichen 40.
Ja, genau. Es gibt Verunsicherte, die sagen so, ja, ich weiß ja nicht, ob es nicht doch gefährlicher ist oder nicht. Es gibt auch Leute, die sind schlecht organisiert. Ja, habe ich noch nicht geschafft, mir die Impfung zu holen. Aber ich glaube, die sind dann eigentlich auch schlecht informiert.
Ja.
Weil wenn sie wüssten, worum es geht, wenn sie wüssten, was ihnen droht mit Covid-19, ich glaube, dann hätten sie es schon organisiert
bekommen. Ja, beziehungsweise, wenn sie wüssten, was ihnen nicht droht nach einer Impfung. Das ist ja eigentlich das Interessantere daran.
Ja, genau. Und generell, sagt sie, gibt es so eine Unausgewogenheit. Also die Information, wie gefährlich ist das Virus und die Information, wie gefährlich ist die Impfung, werden oft so wie gleich angesehen.
Ja.
Also das Gefühl ist so, ja, also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so eine False-Balance-Problematik ist in den Medien, dass wir zu viel über Herzmuskelentzündungen nach BioNTech geredet
haben
oder sowas.
Ja, klar.
Und selten darüber geredet haben, dass es sehr viel häufiger durch Viren ausgelöst wird, so eine Herzmuskelentzündung.
Natürlich, weil
eine
durch Viren ausgelöste Herzmuskelentzündung ist halt nichts, was in irgendeiner Form schlagzeilenträchtig ist. Aber, von diesem neuen Impfstoff kann man Herzmuskelentzündung bekommen. Das ist schlagzeilenträchtig, also wird es eine Schlagzeile, also wird drüber geredet. Worauf ich übrigens immer noch warte, das ist eine Aufklärungskampagne über sämtliche Mediengattungen hinweg, wo dann einfach irgendwie vor jeder Radiowerbung, also vor jedem Radiowerbeblock, vielleicht ein 20 oder ein 30 Sekünder läuft, der sagt, machen Sie sich keine Sorgen, das Zeug ist hinreichend erprobt. Wir haben mittlerweile schon 5 Milliarden Dosen verimpft und es gibt so wenig Komplikationen, dass alles sicherer ist, als sich
Ich glaube, es sind sogar 6 Milliarden.
6 Milliarden. Also, weißt du?
Ja, ja.
Sowas, ja, das ist.
Und es ist tatsächlich, ich habe dann.
Freunde von den Medien.
Ja, ich habe auch ein paar Mal hinterhergefickt schon in den sozialen Medien, aber das ist ja auch irgendwie so Sisyphos Arbeit, dazu zu immer dazu sagen, ja, aber es ist häufiger bei Vireninfektionen, bei Corona garantiert auch. Jetzt aber im aktuellen NDR-Coronavirus-Update hat Sandra Ziesek es auch nochmal gesagt. Da gibt es wohl auch neue Zahlen aus Israel. Die haben irgendwie 2 Millionen Menschen in einer Studie gehabt mit BioNTech, wo sie geguckt haben, okay, einmal BioNTech und einmal Covid. So, mhm. Was macht was? Und das dann gegenübergestellt haben. Und tatsächlich ist das Risiko, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen nach Covid 3-mal höher als nach der Impfung. Also von daher.
Ja, aber mein Immunsystem, ich habe ja ein robustes Immunsystem.
Ja, ich weiß. Es ist so schrecklich. Naja, und auch bei uns schlagen ja immer, und das verwundert mich dann eigentlich noch mit am meisten, immer so HörerInnen auf, die so dieses False Balance im Kopf haben. Und so als wäre die Impfung genauso gefährlich wie Covid. Und da habe ich vor ein paar Wochen, glaube ich, einer Hörerin geantwortet, sehr ausführlich geantwortet, so Pro-Impfung, Kontra-Impfung. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Da sieht man dann relativ schnell, dass die Kontra sehr kurz ist. Also es gibt einfach nicht viel. Es ist nicht viel.
Der Arm tut weh.
Ja, und dann so Pro, also was passiert, wenn man Covid kriegt tatsächlich oder was ist das Risiko? Auch für Kinder, auch für unter 12-Jährige, ist auf einmal sehr lang. So, und das habe ich dann halt auch dahin geschrieben. So, hier, da kannst du abwägen. Das ist jetzt nicht uninformiert halt meinerseits, was mir auch schon sehr oft vorgeworfen wurde.
Ja, ja.
Sondern das ist eigentlich eher eine Überinformiertheit.
Ja, du bist halt ein Schlafschaf, bist du. Du bist noch nicht aufgewacht.
Genau. Naja, und dann, weil es auch ganz interessant war, gab es also auf Twitter so an mir vorbeigefrologen, eine Frau, die gefragt hat, sag mal, wie viele Menschen gibt es eigentlich, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können? Weiß man da so ungefähr eine Zahl? Und dann ging es so hin und her. Dafür gibt es einen schönen Artikel von Nathalie Grams bei den Science Blogs. Die hat das mal aufgeschrieben und ich fasse es kurz zusammen. Gibt es echte, absolute Kontraindikationen? Antwort: Nein. Das ist die Kurzzusammenfassung.
Wow.
Es bleibt übrig der anaphylaktische Schock.
Ja.
Also wenn du eine Allergie.
Überallergie-Reaktion, so ist das, ne?
Genau, wenn du allergisch auf die Impfung an sich reagierst. Und
ja.
Da gibt es einfach Leute, die reagieren allergisch auf Impfungen. Aber das ist genau das, warum man 15 Minuten hinterher da sitzen bleibt.
Aber worauf reagieren die denn? Können die, also ich meine, damals die, was war das? Bei der Schweinegrippe, das
Eiweiß, ne?
Epstein-Barr, was ist da? Quatsch, Epstein-Barr ist selber ein Virus. Es gab doch irgendeine Nebenwirkung, die durch einen Wirkverstärker ausgelöst wurde.
Das war bei der Schweinegrippe dieses, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, Barré-Syndrom.
Ja.
Und,
Guillaume, aber wir wissen, was wir meinen. Und das war doch meines Wissens durch einen Wirkverstärker ausgelöst. Und wenn ich mRNA-Impfstoffe richtig verstanden habe, gibt es diesen Wirkverstärker ja gar nicht.
Genau. Aber es gibt trotzdem, weiß man nicht, ob man vielleicht trotzdem eine allergische Reaktion auf irgendwas hat. Das kann einfach passieren. Und deswegen sitzt man da halt diese 15 Minuten, weil das tritt innerhalb der 15 Minuten nach der Impfung auf, sodass die Ärztinnen und Ärzte, die da sind, sofort reagieren können.
Und eine allergische Reaktion kann ich auch sehr schnell in den Griff kriegen eigentlich, also auch so ein Schock.
Ja, ja.
Also im Zweifelsfall irgendwie Adrenalin ins Herz.
Ja, die haben alles da. Das sind ja immer wirklich komplette Nothilfe-Teams im Grunde. Die haben alles da und können sofort helfen. Naja, und deswegen, also so im Großen und Ganzen hoffe ich sehr, dass es dass diese Impfwoche irgendwas hilft. Ich fand den Vorschlag ganz schön. Ich weiß nicht, ob es gemacht wird. Wahrscheinlich gibt es dann wieder Proteste, dass man MedizinstudentInnen an die Schulen schickt, um Aufklärung über die Impfung zu machen. Ich denke auch schon die ganze Zeit, eigentlich müsste man die jungen Leute informieren, die dann wieder ihre Eltern informieren und die dann wieder ihre Eltern und so weiter. Weil die sind noch am offensten für neue Informationen. Die verstehen es vielleicht auch am besten.
Die verstehen es, ja eben. Die haben halt auch nicht so alberne Vorbehalte.
Ja,
ne, so. Meine Nachbarin kennt jemanden, der mal mit jemandem gearbeitet hat, in dessen Schwimmverein ist jemand, dessen Sohn hat Narkolepsie gekriegt. Dessen Sohn ist Autist geworden nach der Impfung.
Ja.
Oder so. Also,
und das ist natürlich wieder, also zu sagen, wir gehen an die Schulen und klären da auf, ein hochsensibles Thema, habe ich selbst gemerkt bei einem Elternabend dieses Jahr, wo eine Mutter gesagt hat, können wir mal darüber reden, dass 12-Jährige geimpft werden können? Und die Lehrerin sofort es alles abgebügelt hat, das ist privat. Darüber reden wir nicht, das ist privat.
Wow.
Mhm. Ja, da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Naja, und
hättest du da nicht einen Aufstand machen können? Also kann man, also wenn die, hat die Lehrerin da die absolute Macht oder kannst du sagen, nee, ich will da jetzt aber drüber reden und wenn sie sich querstellen, kann man das machen oder geht das bei Elternabenden nicht? Ich war noch nie auf einem Elternabend.
Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, ja, und konfliktscheu und vor allem war es die, also ist es eine Klasse, in der die meisten Kinder noch nicht mal 12 sind, deswegen hat es jetzt nicht so viel Sinn ergeben, darüber zu sprechen. Aber ich war schon ein bisschen irritiert von diesem sofort wegbügeln und sofort damit aufhören.
Hättest du mal fragen müssen, ob die geimpft ist.
Die ist, glaube ich, geimpft. Naja, gut. Doch, ich denke schon, soweit ich weiß es nicht, aber naja. Und dann noch eine Sache, dann höre ich auch auf. In Sachsen gab es die Nachricht, dass es einen versuchten Brandanschlag auf ein Impfzentrum gab.
Sachsen ist so im Arsch, ey, meine Fresse.
Die haben irgendwie 3 Bierflaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit gegen das Rolltor des Impfzentrums geworfen und zum Glück hat es aber nicht gezündet. Und dann sind sie weiter.
Lass mich raten, Vogtland?
Mhm.
Entschuldigung. Ich sag ja, der Vogtländer ist so, ich habe ja öfter mal die Formulierung, das kannst du ja, versteht selbst der letzte Vogtländer. Und ich finde, das kann man irgendwie, passt das ganz gut. Ich glaube auch, wir haben Hörerschaft im Vogtland, die nicht komplett den Verstand verloren hat.
Tolle.
Bitte entschuldigt. Wo du bei Corona bist, wir haben ja eine neue Inzidenzmessung, die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, die ich ja neulich schon nicht wirklich verstanden habe, weil ich ja denke, dass man linear zurückrechnen kann auf die Infektionsinzidenz und darum auch die Infektionsinzidenz hätte beibehalten können, stellt sich raus, diese Hospitalisierungsinzidenz bildet nicht das tatsächliche Geschehen ab, sondern ist um bis zu 70% zu niedrig für den aktuellen Tag, an dem sie ein Datum ausweist. Und das kommt daher. Die Hospitalisierung wird gemessen, aber nicht unmittelbar, wie viele Leute sind heute ins Krankenhaus gekommen, sondern es werden nur gemessen Leute, die in den vergangenen 7 Tagen im Gesundheitsamt mit einem positiven Test registriert worden sind.
Hm.
Ja, da haben wir schon Meldeverzüge. Und, das ist wichtig, und seither auch schon im Krankenhaus aufgenommen worden sind.
Das ist doch bei fast niemandem der Fall.
Das ist bei sehr vielen jedenfalls nicht der Fall.
Oh mein Gott.
Viele kommen nämlich erst ins Krankenhaus, wenn der Corona-Test mehr als 7 Tage alt ist.
Ja, eben.
Die werden dann für die Hospitalisierungsinzidenz überhaupt nicht mehr erfasst.
Was? Ja?
Ich sagte eben und. Nicht
ja,
oder,
ja, das habe ich gehört.
So, die werden dann überhaupt nicht mehr erfasst. Zumindest nicht in den tagesaktuellen Werten. Also irgendwann zurückliegend, irgendwann mendelt sich das sicherlich aus. Aber du willst ja wissen, wie sieht's heute aus? Was für Schritte muss ich morgen ergreifen?
Absicht.
Ja? Und die, ich glaube auch, dass das Absicht ist, ja. Und diese Berechnungsmethode führt dann dazu, das ist RKI berechnet so, das führt dazu, dass der Wert umso ungenauer und umso niedriger ist, je aktueller er ist. Wenn du es also heute wissen willst, ist der Wert maximal verfälscht und zwar nach unten. Jetzt wäre die optimale Lösung, Inzidenz einfach aus der Zahl aller PatientInnen zu berechnen, die in den vergangenen 7 Tagen ins Krankenhaus aufgenommen worden sind, egal wann der Corona-Test war.
Ja.
Macht aber keiner. Der Spiegel hat nachgefragt und zitiert das Robert-Koch-Institut mit: Eine Änderung des Berechnungswegs ist nicht geplant. Und ich hoffe, dass die nächste Bundesregierung, egal wer das ist, diese ganze Sache ein bisschen seriöser macht als die letzte Bundesregierung, also die, die wir jetzt haben. Wobei, ne, wenn die ganzen Feiglinge dann in der Wahlkabine doch noch ihr Kreuz bei der Union machen, dann wird das Laschet und dann...
Dann wird's richtig lustig.
Aurel Merz twitterte heute, ich glaube, es war Aurel, und das ist so ein Gedanke, den ich seit Wochen schon mit mir rumtrage. So ein bisschen würde mich ja schon interessieren, wie die ganze Scheiße wird, wenn dieser Clown aus Aachen hier das Ruder übernimmt. Oh, stell dir das mal vor, der ist dann so bei Putin und so und druckst da so rum und kumpelt den so an.
Oh Gott, ich möchte mir das nicht vorstellen. Oh Gott. Schauen wir nochmal nach Sachsen. Sachsen ist ja so ein bisschen unser Sorgenkind-Bundesland.
Könnte man das so schön abtrennen, das liegt so am Rand.
Ja, das könnte
auch die Sachsen-Partei, so wie die Bayern-Partei, gibt es vielleicht...
Könnte auch einfach... sich mal, naja, egal. Letzte Woche hat Sachsen damit auf sich aufmerksam gemacht, dass es Wahlplakate gehängt worden von der rechtsradikalen Nazi-Partei Der Dritte Weg.
Mhm.
Und auf diesen Wahlplakaten stand: Hängt die Grünen. In sehr großen Lettern. Eine Aufforderung, die von vielen als Grenzüberschreitung interpretiert wurde, weil sie da eine Aufforderung zum Mord gelesen haben. Deswegen hat zum Beispiel Bayern auch gesagt, hier, Polizei, hängt die ab.
Ich glaube noch nicht mal Bayern hat das gesagt, sondern die Polizei hat das gesehen, hat gesagt, wir hängen das jetzt ab und danach haben sie sich die Genehmigung erst geholt, das zu tun.
Ja.
Also da sind sie dann ja schon irgendwie ein bisschen.
Seit letzten Donnerstag kümmern die sich darum und tatsächlich auch wegen des Anfangsverdachts einer öffentlichen Aufforderung zu Straftaten. Mhm. Also das ist so die Hauptbegründung und das Innenministerium ist dem jetzt tatsächlich auch gefolgt und die hängen die ab. Okay, was macht Sachsen? Verwaltungsgericht Chemnitz. Also, wenn ihr die Plakate 100 Meter von grünen Plakaten aufhängt, dann geht es. Das sollte ja als Sicherheitsabstand wohl reichen. So. Und ich habe das so gelesen und gedacht, okay, Moment mal. Ein Plakat ruft öffentlich dazu auf, die Grünen zu hängen. Angeblich sei das zweideutig, muss man auch dazu sagen.
Ja, nicht angeblich sei das zweideutig, sondern auf dem Plakat steht sehr klein unten auch noch drauf, alle Plakate in allen Farben aufzuhängen. Denn der Dritte Weg hat Plakate in mehreren verschiedenen Farben. Das ist ja das, dem das Gericht in Zwickau gefolgt ist. Mhm. Da müsste man jetzt auch mal bei der Antifa vielleicht nochmal nachfragen, wer denn der vorsitzende Richter in diesem Fall war.
Ja, stimmt.
Also das finde ich schon, das finde ich eigentlich das Auffällige daran.
Na jedenfalls, genau, also es gibt grüne Plakate und das könnte man auch so interpretieren, dass man die grünen Plakate aufhängen soll.
Da haben die Faschos einen guten Anwalt vorher gefragt.
Mhm. So, das heißt, aber trotzdem ist ja dann die Frage, warum das Gericht dann entscheidet, dass die Plakate nur weit genug von den grünen Plakaten aufgehängt werden müssen, weil das dann irgendwas vor irgendwem schützt. Also, ja, ich habe dazu Fragen. Und zwar, erstens, sind Nazi-Plakate irgendwie bewaffnet oder so, dass sie andere Plakate überfallen können und dass sie davor geschützt werden müssen? Oder zweitens, gibt es irgendwie so eine Art mystische Verbindung zwischen den Plakaten der Grünen und den grünen Politikern, dass wenn du das Plakat abschießt, du dann auch den Politiker irgendwie abschießt? Oder drittens, sind die grünen Plakate vielleicht in Wahrheit nur die Horcruxe der grünen Politiker?
Die was?
Horcruxe.
Was ist das denn?
Das sind so aufgeteilte Seelen, die dazu führen, dass man unsterblich ist. Harry Potter nicht gelesen, ne? Naja, und meine letzte Frage wäre, habt ihr Lack gesoffen? Also,
ich finde das auch ein sehr, sehr seltsames Urteil, weil es ist ja eindeutig, wie das gemeint ist.
Ja, eben.
Ja, da können die 100-mal diesen Kniff mit, es ist die Farbe der Plakate gemeint, bringen. Das funktioniert halt nicht.
Ja? Ich meine, die Grünen in Zwickau haben ganz cool reagiert und haben jetzt Plakate aufgehängt. Dieses Plakat sorgt dafür, dass ein Umkreis von 100 Metern nazifrei bleibt. Das fand ich ganz nett, aber naja. Sachsen.
Ja, ich wüsste auch gerne mal, was passiert, wenn man so eine ähnliche Aktion mit der CDU machen würde. Könnte man ja vielleicht auch machen. Hängt die CDUler und darunter dann irgendwie was Plakate höher auf, denn sie werden häufig vandalisiert oder irgendwie sowas. Also erstens würde ich gerne wissen, was ein Gericht dann sagen würde und zweitens würde ich gerne mal sehen, was in diesem Land los wäre, wenn das nicht mit den Grünen gemacht würde. Ja, da würden die Springerstiefel aber laut marschieren. Was ganz anderes. In den USA gibt es ja ein System von Checks and Balances. Gibt es bei uns auch, aber in den USA ist das ja besonders wichtig, damit solche komischen Reisedutsche wie der Trump nicht ganz über die Stränge schlagen können. Und es hat tatsächlich im Rahmen, also im Zusammenhang mit Donald Trump, einen Checks and Balance gegeben, aber möglicherweise illegal, aber möglicherweise zum Wohle der ganzen Welt. Es ist ein neues Buch von Bob Woodward in der Mache. Yeah. Bob Woodward ist dieser Journalist, der damals die Abhöraktion im Watergate Hotel aufgedeckt hat, der Watergate-Skandal, wo dann US-Präsident Nixon den Hut nehmen musste. Ja, der hat geheult und ist dann in einen Hubschrauber gestiegen und hat gewinkt. Das ist ein absolut absurdes Bild. In diesem Buch, Trumps Generalstabschef Mark Milley heißt der, und der hat letztes Jahr schon erstmal seinen chinesischen Kollegen angerufen, weil Trump ihn ein bisschen nervös gemacht hat und hat seinem chinesischen Kollegen versichert, die USA würden stabil bleiben. Dann, nach dem Sturm aufs Kapitol, ist er hingegangen und hat das National Military Command Center, und zwar die Chefs des National Military Command Center, angewiesen. Also das National Military Command Center sind die Schlüssel für die Atomraketen haben, sozusagen. Ja, der Präsident hat zwar die Codes, aber den Schlüssel umdrehen muss dann halt nochmal jemand anders. Denen hat dann eben dieser Milley gesagt, alle Vorgänge, alles was passiert, läuft erstmal über mich. Ihr fragt zuerst mich. Egal was passiert, es wird erst der Generalstabschef gefragt und dann erst reden wir mit dem Oberbefehlshaber, also Donald Trump. Donald. Mhm. Und genau das könnte Landesverrat gewesen sein.
Mhm.
Was natürlich, ne, ist ja toll, den Trump auf so eine Weise irgendwie ein bisschen weniger gefährlich zu machen, aber gehört sich halt nicht, ne? Ist halt trotzdem gesetzwidrig, im Zweifelsfall. Die Frage ist jetzt, was passiert, weil ich hoffe, er wird angeklagt und vor Gericht gezerrt, weil in diesem passenden Prozess müsste notwendigerweise, weil er das nach dem Putschversuch gemacht hat, müsste notwendigerweise ja auch Trumps Rolle beim Putschversuch nochmal zur Sprache kommen. Und eventuell kann er dann, ging ja auch diese Woche rum, dass Trump gesagt hätte, er wolle wieder kandidieren. Mhm. Eventuell kann er dann auch gar nicht mehr kandidieren.
Das wäre wirklich.
Den Woodward liest du dann wahrscheinlich wieder, ne?
Ja, bestimmt. Den liest also die ganzen Trump-Sachen, obwohl es jetzt eigentlich irgendwie auch so ein bisschen vorbei ist, aber ja irgendwie auch nicht, weil er jetzt gesagt hat, er will wieder kandidieren. Ich habe ein paar letzte Worte zum Thema Wahlkampf, weil wir kommende Woche eine Klimadämmerung machen und Stefan Rahmstorff und Claudia Kämpfer wieder dabei sind. Und da wird es nicht um den Wahlkampf gehen, sondern um das Klima, also um Inhalte. Und es geht um den Fakt, dass wir in diesem Wahlkampf, glaube ich, sehr stark erlebt haben. Ich kenne das auch schon von früheren, aber ich fand es noch nie so stark wie jetzt. Dieses Prinzip bewirft den Gegner mit genug Dreck. Irgendwas bleibt schon hängen. So.
Ja, von rechts kommt das, ne? Also von links und der Mitte, oder?
Oh.
Schmeißt die Linke mit Dreck? Schmeißen die Grünen mit Dreck?
Das hat halt
also ich sehe, ehrlich gesagt, sehe ich nur die CDU und die CSU mit Scheiße schmeißen gerade.
Ja, es gab eine ganz schöne Umfrage, die die ARD gemacht hat, wo es auch darum ging zu gucken, über wen wird denn mehr Fake News verbreitet? Weil letztendlich reden wir ja natürlich auch über Gerüchte, über Geraune und damit über Fake News, was irgendwie durch die Gegend geschleudert wird. Das war damals bei Hillary Clinton sehr erfolgreich.
Ja.
Ich sag nur ihre E-Mails, was ja immer wieder hervorgekramt wurde, aber ihre E-Mails. Und gleichzeitig gab es ja diese Facebook-Kampagnen, die so bestimmte Gruppen, die Hillary wahrscheinlich gewonnen hätte, verunsichert haben. So, Hillary hat was gegen Schwarze gesagt. Oder der Papst hat gesagt, er findet Hillary scheiße.
Passiert das in Deutschland auch? Also ich sehe ja nur Twitter und Instagram und sonst eigentlich nichts. Also Facebook sehe ich nicht.
Genau, und der Player, der dazugekommen ist bei uns und den wir nicht sehen, ist Russia Today.
Ach, der Putin.
Und ist natürlich auch sowas, was in so Telegram-Gruppen und auf Facebook rumgereicht wird. So, und jetzt die ARD, wie gesagt, eine Recherche gemacht und dabei kam raus. Die Falschmeldungen über die drei Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl sind demnach sehr ungleich verteilt. Rund 70% betrafen Baerbock, rund 30% Laschet. Während über Olaf Scholz praktisch keine Falschmeldungen verbreitet wurden, so das Ergebnis. Und das erklärt dann auch, finde ich, diesen Effekt, weil am Anfang fanden ja, als gesagt wurde, Baerbock kandidiert, da war die ja ein wahnsinniges Hoch, inzwischen ganz unten. Laschet, naja, okay, ist auch nicht mehr so gut.
Mittlerweile lässt Laschet sich live von Kindern vorführen.
Ja, ich meine, die beiden verlieren halt und Scholz ist der klare Sieger.
Weil er nicht mit Dreck beworfen wird.
Weil er nicht mit Dreck beworfen
wird. Was will Putin mit Scholz?
Bleibt. Keine Ahnung, aber diese Woche wurde er mit Dreck beworfen. Und ich will das jetzt nicht unkommentiert lassen, weil ich habe das Gefühl, es muss eigentlich noch viel mehr Menschen erreichen, also dass man sie sozusagen immunisiert und auch so ein bisschen versucht, den Blick zu schärfen. So ist es wirklich so.
Zumindest sensibilisieren. Immunisieren wäre ja schöner. Sensibilisieren würde ja schon reichen.
Weil letztendlich, was da passiert, ist ja wahnsinnig demokratiefeindlich. Deswegen geht es ja auch nie um Inhalte.
Deswegen hat RT Deutsch ja auch Geld. Also nur darum geht es ja bei diesen Dingern, die da aus Russland kommen, ja.
Jetzt kurz wieder, wie hat es jetzt die SPD bzw. Olaf Scholz getroffen? Es gab ja vergangene Woche, war das, glaube ich, diese krasse Razzia im Finanzministerium. So. Und die Titel waren Handelsblatt. Razzia im Finanzministerium. Union und Grüne nehmen Scholz ins Visier. Der Stern. Nach Razzia im Finanzministerium. Scholz gerät unter Druck. Oder die Frankfurter Rundschau. Politische Gesamtverantwortung. Olaf Scholz nach Razzia im Finanzministerium unter Druck. So, das waren immer so die Titel. Es war auch auf Twitter im Trend. Es war,
ich wollte gerade sagen, das haben doch auch jede Menge CDU-Twitter-Accounts irgendwie ausgeschlachtet.
Es ist rauf und runter, überall.
Was war denn da überhaupt los? Ich habe es überhaupt nicht mehr. Ich habe nur gedacht, ach, lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß.
Genau. Die Tina Groll hat in der Zeit eine sehr schöne Erklärung, was ist eigentlich los, geschrieben. Also es geht irgendwie darum, dass es geht um Geldwäsche und es gibt so eine Institution, die sich um Geldwäsche kümmern soll. Die Grünen sagen, Olaf Scholz hat diese Institution vernachlässigt. Was man vielleicht stimmt das.
Was
aber
Olaf Scholz garantiert getan hat, ansonsten, ja.
Ja, also was auch immer.
Da würde ich fast drauf wetten, dass.
Ich will da jetzt gar keine Urteile fällen. Jedenfalls hat dann die Staatsanwaltschaft Osnabrück gesagt, wir machen eine Razzia, wir gehen da rein. Und im Nachgang, also jetzt eine Woche später, kriegen wir ganz andere Töne zu diesem, was da passiert ist. Also zum Beispiel die Tagesschau. Kurz vor der Bundestagswahl durchsuchen Ermittler zwei SPD-geführte Bundesministerien, darunter das von Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Doch Zweifel am Vorgehen der Staatsanwaltschaft wachsen. Denn Einerseits haben die halt nicht, also sie wollten irgendeine Auskunft, haben angerufen, haben die Auskunft nicht bekommen. Und aber üblich wäre dann zu sagen, schickt uns das schriftlich. So. Anstatt die schriftliche Auskunft anzufordern, sind sie gleich eingeritten. Also es geht auch nicht direkt um Olaf Scholz, so, sondern sie wollten eine Auskunft von dem Mitarbeiter. Ist ja auch egal. Das Ding ist, dass sie da einfach überreagiert haben und das 2 Wochen vor der Wahl. Und jetzt kommt's. Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Osnabrück ist Bernhard Südbeck und der ist Mitglied der CDU und war früher Büroleiter beim damaligen niedersächsischen Justizminister Bernd Busemann. Was für ein Zufall. So, und das ist halt fishy. Das ist absolut fishy. So, und das wurde gestern dann auch bei Maischberger, die ja manchmal doch ganz gute Gäste auch einlädt. Da war nämlich Ulrike Herrmann.
Seit Jahren würde ich gerne mal eine Sendung mit Ulrike Herrmann machen, aber irgendwie schaffe ich es immer nicht. Und jetzt ist sie in so vielen Sendungen und Podcasts gewesen, jetzt traue ich mich nicht mehr.
Und Ulrike Herrmann hat dazu, finde ich, die besten Worte gefunden.
Eher aus meiner Sicht, also um das mal ganz hart zu sagen, ist das ein Justizskandal. Also das, was die Staatsanwaltschaft Osnabrück gemacht hat, ist völlig überzogen. Also sie hat eine überzogene Pressemitteilung rausgegeben, nach dem Motto, wir machen jetzt eine Durchsuchung im Finanzministerium. In Wahrheit ging es nur um die Identität von 2 Mitarbeitern der Geldwäscheeinheit in Köln. Ging überhaupt nicht um das Finanzministerium. Außerdem hätte man das, und da hat Olaf Scholz völlig recht, schriftlich fragen können. Also dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück da eine Razzia macht, ist aus meiner Sicht klarer Wahlkampf dieser Staatsanwaltschaft für die CDU. Der Oberstaatsanwalt ist auch aktives CDU-Mitglied, das heißt, er war auch politisch aktiv. Und das alles geht aus meiner Sicht überhaupt nicht.
Aber Sie merken schon, das ist total komplex. Genauso
ja, genau. Komplex, ja, aber genau. Genau. Ja, genau. Und das ist eben auch die Idee. Also,
Es
bleibt was hängen. Und, dafür muss ich Herrn Wickert recht geben. Die CDU kämpft mit unfairen Mitteln und populistisch. Denn ich meine, Herr Laschet weiß das alles auch. Und dass er das dann aber in Triell so markant rüberbringt, und das sind falsche Tatsachenbehauptungen, das ist tatsächlich bedenklich. Denn so einen Kanzler, das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, will ich gar nicht haben, der bei Bedarf immer lügt. Und es ist auch nicht so, dass Herr Laschet da zum ersten Mal gelogen hätte im Triell.
Also Herr Laschet lügt, nicht Herr Scholz?
Nein, sondern Herr Laschet lügt, genau. Okay. Weil Herr Laschet weiß ja auch, dass an diesen ganzen Vorwürfen in Wahrheit eigentlich nichts dran ist und dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück da überzogen hat.
So, und ich will hier überhaupt nicht die Lanze für Olaf Scholz brechen. Ich habe genug gegen den Mann, also wirklich, ich glaube...
aber nicht genug. Du hast genug gegen den Mann, aber eben nicht genug.
Es reicht halt nicht. Ja, aber es ist halt auch, wenn man fair bleibt, dann, ne?
Ja.
Dann ist er halt der Kanzlerkandidat der SPD und dann sollen ihn die halt wählen, die meinen, sie müssten ihn wählen. Mir geht es auch gar nicht um diesen Fall, sondern es geht mir einfach um die Methode und es ist halt dieses Wahlkampf der Gerüchte und Wahlkampf der Dreck werfen, irgendwas bleibt hängen. Und darüber würde ich gerne mehr sprechen. Und ich möchte auch, dass wir darüber als Journalistinnen mehr sprechen, weil dass dieser Effekt überhaupt möglich ist, das liegt an uns. Jo. Das liegt daran, dass irgendwo Dreck geworfen wird, alle Medien einmal drüber berichten, ohne genau hinzuschauen, was ist der Hintergrund.
Na klar, jeder will der Erste sein.
Genau.
Wer der Erste ist, wird von allen anderen Medien zitiert.
Also es müsste eigentlich, wie wir ja irgendwann mal gelernt haben bei sowas wie irgendwelchen terroristischen Anschlägen oder sowas, es müsste so eine Sensibilität geben, dass man sagt, was wir gerade wissen und was nicht.
Ich glaube, das kann man, du wirst die Medien nicht ändern, also insbesondere die schnell drehenden Medien nicht, also der Hörfunk, die Online-Medien, die alle darauf angewiesen sind, einen sehr schnellen Informationsumsatz zu haben, die darauf angewiesen sind oder sich für darauf angewiesen halten, sehr schnell überhaupt mit einer neuen Meldung rauszugehen oder so. Ich glaube, das geht nur vom Publikum aus. Also das Publikum, das wäre dann wieder so eine Sensibilisierung, einfach aufhört, diese Medien zu nutzen oder sie ernst zu nehmen und sich wirklich auf Print-Tageszeitungen, ich finde Print-Tageszeitungen sind das Schnellste, worauf man sich noch verlassen kann. Also nicht mehr die Tagesschau, die Tagesthemen sind davor gefeit, irgendeinen Mist zu berichten.
Die reproduzieren das meistens auch.
Die Zeitungen natürlich auch nicht, ne? Also der sogenannte BAMF-Skandal, der da ewig rumging und sich dann völlig verpufft ist ins Nichts. Aber also das Problem ist, glaube ich, dass mit diesem Dreckwerfen, also gerade mit diesem Dreckwerfen, das funktioniert so gut, weil alle, die mit Dreck werfen, ganz genau wissen, ich muss nur genug Dreck werfen, dann stehe ich morgen in der Zeitung, beziehungsweise dann stehe ich heute auf der Webseite, komme morgen früh im Radio und dann ist das Ding so groß, dass es auch in der Tagesschau nochmal irgendwie erwähnt wird und dann habe ich gewonnen.
Und dann eine Woche später, wenn alle merken, vielleicht war es ein bisschen voreilig oder vielleicht gab es da noch Hintergründe.
Genau, dann liest es im Spiegel, dann liest es in der Zeit oder was auch immer du für eine größere Wochenendpublikation vielleicht nicht unbedingt vom Axel Springer Verlag, weil die, glaube ich, gehören dazu zum Dreckschleudern.
Absolut.
Aber da, ich kann immer nur wieder appellieren, hört auf, diese schnell drehenden Medien in irgendeiner Form ernst zu nehmen, zu nutzen. Wenn, dann hört euch Deutschlandfunk an, wobei auch da ich sehr viel Kritik dran zu üben habe, insbesondere immer dann, aber das hast du ja eh immer, wenn du dich mit irgendwas auskennst, kommen da, also der Deutschlandfunk hat letzte Woche, als ich unterwegs war, wirklich den kompletten Morgen eine Falschmeldung gebracht. Was hatte ich in der letzten Sendung schon erzählt? Mm-mm. Wir hatten ja, ich glaube, vorletzte Sendung oder sowas hatte ich ja erzählt vom Brexit, dass auf der Insel 100.000 Lkw-Fahrer fehlen in UK und der Verband der Lkw-Transportgewerbe irgendwas in Großbritannien hat halt gesagt, es fehlen diese 100.000 Leute, davon alleine 20.000, die wegen Brexit die Insel wieder verlassen haben. Jetzt hat dann irgendein deutscher Speditionslobby-Typ der DPA gesagt, es fehlen, also wir müssen vorsichtig sein, dass wir kriegen hier eine Fahrerknappheit, man müsse ja nur nach England gucken, das könnte uns auch passieren. In England würden jetzt schon 100.000 Fahrer fehlen, die wegen des Brexit die Insel verlassen hätten. Das hat der Deutschlandfunk ungeprüft von der deutschen Presseagentur übernommen und hat den ganzen Morgen in jeder Nachrichtensendung genau diese Falschmeldung gebracht. Mhm. Jetzt mag man sagen, ja, ist ja egal, wie viele es sind. Nee, ist es eben nicht, weil wenn du eine Zahl sagst, dann sollte sie möglichst akkurat sein. Und insbesondere, wenn der Deutschlandfunk bist. Das heißt, auch da, wo ich sage, solche Dinge wie Deutschlandfunk der Tag, dieser Podcast oder dort der Hintergrund um 18.40 Uhr, der da immer läuft und ein Thema beleuchtet, sind tolle Sachen. Aber selbst da muss man mithin vorsichtig sein. Also du kommst wahrscheinlich nicht raus aus diesem Dilemma und du kommst auch nicht raus, indem du die Wochendämmerung hörst, weil auch uns unterlaufen Fehler, auch wir lassen uns von irgendeinem Scheiß davontragen. Mhm. Eigentlich müssten wir jede Woche das Thema oder die Themen identifizieren, über die wir nicht reden.
Ja.
Darum versuche ich auch die ganze Zeit, nichts mit dem Wahlkampf zu tun zu haben.
Ich versuche das schon immer zu machen, indem ich gucke, naja, lassen wir es erstmal liegen und gucken mal, wie es sich entwickelt.
Und dann entwickelt es sich aber auf einmal weg. Und
dann ist es auch nicht mehr
so. Naja, das ist so, so ging es mir mit Afghanistan. Ich war die ersten 2 Wochen Afghanistan so irritiert und wusste nicht, wie soll ich mich dazu verhalten. Mhm. Und jetzt ist das Ding so schnell durchgerauscht, dass es außer so ein paar bizarren Meldungen, ne, also was weiß ich, die Taliban wollen jetzt Frauen besser behandeln, aber mehr Rechte kriegen sie nicht, weil das ist ja gegen den Islam, was völliger Blödsinn ist. Die Taliban sind gegen den Islam, sonst niemand. Mhm. Das ist so. Und jetzt ist auf einmal, schaffe ich es nicht mehr, das, was aus Afghanistan noch an Nachrichten kommt, mir so in so ein Gesamtkonzept zu gießen, sondern ich sitze da immer noch und denke, irgendwie bin ich jetzt vor 2 Wochen oder vor 4 Wochen vom Zug überfahren worden. Und sehe jetzt irgendwie ja nur noch so ein paar Sterne. Es ist ganz komisch. Ja. Hm. Dann ist auf einmal das Thema weg, obwohl es ja eigentlich wichtig ist oder wichtig gewesen wäre. Aber vielleicht wird es auch erst noch wichtig. Das kann auch sein.
Wir machen einen lila Podcast zum Thema, aber halt Frauen in Afghanistan. In der kommenden Woche kann man sich ja schon mal für Donnerstag vormerken.
Hier, erst hörst du monatelang nichts und dann geht's Remi-Demi. Die Rede ist von Rodrigo Duterte, dem Präsidenten der Philippinen. Da hatten wir ja kürzlich erst gesagt, er darf nächstes Jahr nicht mehr antreten. Darum wird er Vizepräsident werden. Er tut es für sein Land, hat er gesagt. Und jetzt hat er auch noch die Schmiere am Hals. Der Internationale Strafgerichtshof will ermitteln, und zwar wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also gegen die philippinische Regierung ermitteln. Aber das ist letztendlich ja Duterte. Die hatten vor ein paar Jahren, 2019, hatten die schon gesagt, okay, wir machen Vorermittlungen. Erhebt noch keine Anklage. Und nachdem die Ankläger diese Untersuchung, diese Vorermittlung angekündigt hatten, sind die Philippinen aus dem Internationalen Strafgerichtshof von Den Haag ausgetreten. Also Duterte hat gesagt, so, wir gehen jetzt. Dieser Austritt ist am 17. März 2019 in Kraft getreten. Mhm. Das heißt, die Ermittlungen, also der Ermittlungszeitraum, der jetzt genommen wird, ist der 1. November 2011 bis zum 16. März 2019. Das heißt, solange die Philippinen Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs waren, können sie auch für das belangt werden, was in den Zuständigkeitsbereich fällt.
Aber
das,
dann dürften sie ja wahrscheinlich noch ein bisschen was finden, weil ich meine
kann
doch,
gut sein,
dass
ja.
diese ganzen Drogengeschichten und so.
Genau, es ist der, dieser Krieg gegen die Drogen, den Duterte da ausgerufen hat. Da sagen sie, dieser Krieg gegen die Drogen macht den Eindruck, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu sein. Nach bisher vorliegenden Fakten, schreiben sie, können sie das nicht als legitime Strafverfolgung ansehen. Die Tötungen seien weder legitim, noch würden sie erscheinen als Auswüchse eines legitimen Einsatzes. Es ist so, ne, wenn Bundeswehrsoldaten in Afghanistan ihre Penisse in Totenköpfe stecken, das sind Auswüchse eines legitimen Einsatzes. Ja, ist ein paar Jahre her.
Okay.
Die Dokumente, die sie haben, würden darauf hindeuten, dass es sich um eine, Zitat, breite und systematische Attacke gegen die Zivilbevölkerung handeln würde. Bei diesem Krieg hatten wir ja auch schon öfter hier in der Sendung, da sind mehrere oder sollen mehrere 10.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Da gab es so diesen Begriff der Todesschwadronen auf Motorrädern, wo dann einfach Leute auf Motorrädern durch die Gegend gefahren sind und einfach mal erschossen haben, auf wen sie Bock hatten zu erschießen, beziehungsweise wo dann vielleicht der Nachbar genügend Geld gezahlt hat, dass hinterher jemand sagt, nee, der hatte eine Waffe in der Hand, obwohl er überhaupt keine Waffe in der Hand hatte. Aber und Duterte, also die Philippinen haben natürlich gesagt, nee, die Ermittler kommen hier nicht rein. Wir arbeiten nicht mit euch zusammen.
Natürlich.
Mal gucken, was draus wird. Okay. Wobei also diese Den Haager-Prozesse, die dauern ja auch immer sehr, sehr, sehr lange.
Ja, aber
außerdem fände ich es geil, wenn Duterte als Zeuge oder was auch immer vernommen würde, weil den da rumtanzen zu sehen, wäre bestimmt auch nochmal ein Mordspaß.
Aber wenn sie was machen, sind sie gründlich. Das muss man ihnen lassen und das finde ich auch sehr gut.
Den Haag, ja.
Kommen wir zu unserer Kollegin Shem Jaff, der Autorin des wöchentlichen Newsletters What Happened Last Week, die an dieser Stelle mit uns immer einen Blick über diesen westlich weißen Tellerrand wirft, was du ja auch gerade gemacht hast, aber
naja, ist auch, naja.
Bisschen naja. Zumindest. Diese Woche schauen wir mit ihr nach Neuseeland, das, wenn es nach einer Petition der indigenen Maori-Partei im Land geht, bald vielleicht gar nicht mehr Neuseeland heißt.
Sondern?
Wie es heißen soll und warum es für die ganze Welt wichtig ist, das erklärt uns am besten die Shem.
Aotearoa. So soll Neuseeland heißen, wenn es nach den UreinwohnerInnen der Pazifikinsel gehen soll. Übersetzt bedeutet Aotearoa Land der langen weißen Wolke. Auch die Städte Wellington, das ist die Hauptstadt, und Christchurch sollen neue Namen bekommen. Ich versuche es mal richtig auszusprechen. Aus Wellington soll Te Whanganui-Atara werden und Christchurch solle künftig Utautahi heißen. So, und wieso auf einmal jetzt dieser Wunsch? Erstens, nächsten Monat, genauer gesagt am 17. Oktober, sind wieder Parlamentswahlen angesagt in Neuseeland. Und die Maori-Partei des Landes findet, dass es jetzt an der Zeit ist, beziehungsweise auch schon fast zu spät, die Sprache der indigenen Bevölkerung im öffentlichen Leben zu stärken. So weit ab ist die Sprache nicht, also denn die maurische Sprache, die ist in Neuseeland neben Englisch tatsächlich Amtssprache. Sie ist zweite Amtssprache. Und zweitens, das ist nicht das erste und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, dass dieser Wunsch geäußert wird. Schon seit Jahren gibt es eben solche Bestrebungen, den Inselstaat im Südpazifik umzubenennen. Ich kann mir vorstellen, dass das mal eine Werbemillionärfrage sein wird oder vielleicht war es sie schon, keine Ahnung. Aber viele wissen gar nicht, wieso Neuseeland, naja, nun Neuseeland heißt. Ich versuche mal die Geschichte ein wenig zu kürzen, nämlich es ist so, damals waren die NiederländerInnen dort und die sogenannten EntdeckerInnen der Niederlande haben das Land im 17. Jahrhundert zur Provinz getauft und nannten sie Provinz Seeland. Und nun ja, seitdem hat sich ehrlich gesagt nichts verändert. Was hält die momentane Regierung von diesem Wunsch der Maori-Partei? Nun ja, es gibt verschiedene Antworten darauf. Vizepremierminister Winston Peters, der hält 0, nichts davon und kritisiert solche Pläne. Er schreibt sogar auf Twitter, ich zitiere, das ist schlicht eine Jagd nach Schlagzeilen ohne Rücksicht auf die Kosten für dieses Land. Denn eine Umbenennung, so Peters, würde in einer Zeit, in der Exporte für ihr wirtschaftliches Überleben, in Anführungsstrichen, entscheidend sind, würden die Handelspartner verwirren. Und ja, was sagt die Premierministerin dazu? Jacinda Ardern, die ließ das Ganze offen. Super diplomatische Antwort. Stand heute weiß man ehrlich gesagt nicht, ob sie eine offizielle Namensänderung tatsächlich unterstützt oder nicht. Sie hatte auf jeden Fall auch ein paar Worte dazu übrig. Ich zitiere auch hier. Ich höre immer öfter die Verwendung des Namens Aotearoa, der mit Neuseeland austauschbar ist. Und das ist eine positive Sache. Ob wir es gesetzlich ändern oder nicht, ändert meiner Meinung nach nichts an der Tatsache, dass Neuseeland zunehmend Aotearoa genannt wird. Man muss auch sagen, Neuseeland ist jetzt nicht das einzige Land, das diese Diskussion offen und laut führt. Auch andere Regionen, andere Länder auf dieser Erde beschäftigen sich zunehmend mit der Diskussion bzw. mit der Frage, ob wir die Dinge, die wir damals in der Vergangenheit anders in einem anderen Namen benannt haben, ob wir sie heute aus verschiedenen Gründen anders benennen sollten. Beispiel die Cookinseln, auch im Südpazifik, die sind nach dem britischen Seefahrer James Cook benannt und die wollten sich auch schon sehr, sehr lange umbenennen, schon in den 90er Jahren fand diese Diskussion statt und sie wollten unbedingt eben an ihr polynesisches Erbe erinnern und nicht an den gewissen Seefahrer. Oder auch damals, als viele afrikanische Länder ihre Unabhängigkeit erlangten, in den 60er Jahren vor allem, da gab es auch eine ganze Reihe von Namensänderungen. Aus Bechuanaland wurde Botswana, aus Gold Coast wurde Ghana oder aus Upper Volta dann Burkina Faso. Dieses Jahr hat sich auch beispielsweise Port Elizabeth, eine Stadt in Südafrika, in, oh Gott, jetzt kommt's, Gqeberha umbenannt. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall falsch ausgesprochen, denn bei diesem Namen haben sehr, sehr viele SüdafrikanerInnen selbst das Problem, denn es ist in einer Sprache, in der Hossa-Sprache, ja, zu Hause und das wird eigentlich mit so einem Klick-Sound noch gesagt, also Gqeberha. Also ich habe jetzt dir, Katrin, auch für die Shownotes ein Video geschickt, wie man das am besten ausspricht. Vielleicht ist es auch eine gute Übung für heute Nachmittag oder heute Abend. Naja, auf jeden Fall, da gibt es auch eine sehr große, sehr laute Diskussion in Südafrika, was es angeht. Auch andere Orte dort wurden umbenannt tatsächlich. Und wir machen diese Übung ja auch in Deutschland, in unseren eigenen Dimensionen, wie beispielsweise in Berlin, wo die M-Straße in Berlin-Mitte jetzt in Wilhelm-Amo-Straße umbenannt wurde. Aber zurück zu Neuseeland. Länder ändern ihre Namen aus verschiedenen Gründen. Manchmal sind es politische Gründe, manchmal sind es nationalistische Gründe. Marketing beispielsweise kann auch eine große Rolle spielen. Vielleicht erinnern sich nicht alle daran, aber 2012, da haben die Marketing-ExpertInnen von Wellington, von der Hauptstadt in Neuseeland, da haben sie sich überlegt, hey, wie wollen wir unsere Stadt noch populärer machen? Und kamen auf eben die wunderbare Idee einer vorübergehenden Namensänderung. Und dann wurde aus Wellington für eine kurze Zeit Mitte von Mittelerde, auf Englisch Middle of Middle Earth, wurde die umbenannt. Ich glaube, viele wissen bereits schon, auf was da angespielt wurde, nämlich die vom Autor Tolkien erdachte fiktive Welt, in der der Hobbit und die Herr der Ringe Trilogie spielen. Und ich denke mir, wenn Wellington bereit ist, anlässlich der Premiere des ersten Hobbit-Films damals einen fiktiven Namen anzunehmen, wenn auch nur vorübergehend, wieso dann nicht den ursprünglichen richtigen Namen des Landes?
Da fällt mir ein, es gibt eine, ich weiß gar nicht, ob das eine Comedy-Truppe ist, ich muss dieses Video mal raussuchen. Also sie machen Musik auch. Es kann sein, dass es eine Musik-Comedy-Truppe ist oder so aus Neuseeland. Die sind Maori und fahren halt mit dem Auto durch, ist halt irgendwie so ein Videoclip, fahren halt mit dem Auto durch die Gegend und fragen nach dem Weg und sprechen die Orte aus, wie Maori sie aussprechen würden. Und ja, ist halt ein sehr schöner Fuck-up. Und hinterher spielen sie ein sehr, sehr seltsames Lied vor einer Klasse von, ich weiß nicht, Bibelschülern oder so. Es ist alles sehr, sehr, sehr lustig jedenfalls. Ich muss das mal rausholen. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißen, aber ja.
Ich dachte gerade, man könnte es ja vielleicht so machen wie in Irland, wo es für alles einfach zwei Ausdrücke und Namen gibt. Und es gibt ja sogar für das Land Irland Era ist dann, ich habe es jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, der irische Name, und für jede Stadt und für jede Straße und für alles gibt es.
Ja, weiß ja, niemand spricht Gälisch, ne?
Ich versuche das zu lernen. Habe ich auch lange nicht gemacht.
Die Hartz-IV-Sätze werden erhöht. Zum Jahreswechsel um
3 Euro.
Ja, das Kabinett hat eine Erhöhung des Regelsatzes für alleinstehende Erwachsene auf 449 Euro im Monat zugestimmt. Ab 14 Jahren kriegst du, also Jugendliche ab 14 kriegen 376. Das ist, ich reg mich da ja eigentlich jedes Mal, wenn wir das, ich versuche ja immer solche Sachen mit in die Sendung zu nehmen, weil ich das eigentlich eine Unverschämtheit finde. Ja. Vor allen Dingen auf der anderen Seite jammern sie, also all die, denen es gut geht, ne, die Chefredakteure, die Journalisten und Journalistinnen, die bei den großen Blättern und Sendern angestellt sind und so, jammern den ganzen Tag rum wegen Inflation. Wir haben jetzt Inflationsschock hier in Deutschland. Das wird ja jetzt alles ganz, ganz schrecklich. Jetzt sind die 20er Jahre wieder und danach kommt Adolf Hitler, weil was diese ganzen Idioten ja auch nicht begriffen haben, ist, Hitler ist ein deflationäres Phänomen gewesen und hat mit der Hyperinflation nichts zu tun. Ich kriege da immer zu viel. Und habe dann nochmal gerechnet, einfach um zu gucken, vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm. Ich rechne dann ja immer so. Ich mache dann immer so meine Vulgärmathematik. Du kriegst 449 Euro Hartz IV. Die Wohnung, also ich gucke nach einem Alleinstehenden in Berlin. Angemessener Preis für eine Wohnung, die ist 50 Quadratmeter groß, das ist für einen Alleinstehenden, ist der angemessene Preis 426 brutto kalt. Dazu 1 Euro Heizung pro Quadratmeter. Das heißt, du kriegst 925 Euro im Monat, sozusagen. So. Dafür müsstest du 1200 Euro brutto im Monat verdienen, wenn du dieses Netto haben wollen würdest, also 6,80 Euro die Stunde. Der Mindestlohn ist 9,60 Euro, das heißt, es wären knapp 1700 brutto. So ist der Abstand, also sind ungefähr 3 Euro Abstand im fiktiven Bruttolohn zwischen einem Harzer und jemandem, der tatsächlich arbeiten geht, zum Mindestlohn. Pro Stunde, genau.
Ja, das ist,
das macht es nicht besser, aber der Abstand ist halt da.
Ja.
Und das ist halt auch das Problem.
Das ist ja Absicht.
Natürlich ist es Absicht, aber wenn du einen Mindestlohn auf 12 Euro setzen würdest und du sagen würdest, okay, wir machen trotzdem 3 Euro Abstand, hätte der Harzer wahrscheinlich auf einmal überhaupt keine Geldsorgen mehr.
Ja, was ich sehr schön fände übrigens.
Ja, natürlich.
Aber ja, naja. Die gute Nachricht der Woche.
Oh, da habe ich auch eine.
Kommt aus dem Weltall. Ich konnte leider keine gute Nachricht auf der Erde. Nein, Spaß. Und die hat mich jetzt irgendwie einfach berührt. Das ist jetzt gar nicht so die, oh, voll die gute Nachricht. Aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Am 13. Juli fiel eines unserer ältesten Weltraumforschungsprojekte aus. Das Hubble-Teleskop. War 5 Wochen nicht einsatzfähig. Mhm. Der Computer, der da so
gemessen daran, dass das Ding eigentlich schon gar nicht mehr funktionieren sollte. Mei.
Ja, die Geschichte ist auch deswegen so rührend, weil es jetzt ja wieder funktioniert und warum. Also es war 5 Wochen irgendwie nicht da, der Computer funktionierte nicht, also der Computer, der so die verschiedenen Komponenten steuert, die auch so wissenschaftliche Sachen aufzeichnet und so, alles nicht erreichbar. Und irgendwie sind alle Versuche, das Ding wieder zum Laufen zu bringen, erstmal gescheitert. Es gab sogar die Überlegung, spektakulärerweise, ob man nicht irgendeinen Space Shuttle vorbeischicken und eine Truppe das reparieren
welches
lassen.
Space Shuttle?
Ja, da wurde sogar über SpaceX geredet, ob man das vielleicht nehmen könnte. Aber dann war auch gleich klar, nee, das haut auch nicht hin, weil das ist nicht gut genug ausgestattet und ach, das funktioniert alles nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Da der Computer, wie alles an Bord von Hubble, in doppelter Ausführung da ist, also nur, es gibt immer einen Ersatz.
Redundanz ist wichtig.
Genau.
Redundanz ist wichtig.
Lag die Lösung relativ nahe. Wir müssen einfach diesen doppelten. Ja, ich habe den Witz jetzt auch verstanden. Es hat kurz gedauert. Wir müssen einfach diesen zweiten Computer anschmeißen, aber der ist über 30 Jahre alt. Irgendwann in den 1980ern gebaut. Ja. Und da brauchte man dann erstmal Leute, die das Ding überhaupt bedienen können. So. Und jetzt, und das ist so schön, hat man dann einfach Menschen, die früher mal für die NASA gearbeitet haben und schon in Rente sind, zurückgeholt. Der Deutschlandfunk hat die sehr liebevoll die Hubble-Rentner genannt. Und tada!
Jahrzehntealte Dokumente wurden gewälzt und jeder Schritt in einem Simulator am Boden durchgespielt, um Hubble nicht durch mögliche Flüchtigkeitsfehler weiter zu gefährden. Gemeinsam mit dem Wissen der Hubble-Rentner gelang am 15. Juli das Umschalten auf den Ersatzcomputer. Binnen 2 Tagen waren auch die wissenschaftlichen Instrumente wieder bereit für die Himmelsbeobachtung.
Genau so hat Sina Trinkwalder ihren ersten Webstuhl für ihre Jeans in Betrieb genommen.
Echt?
Die hat einen Webstuhl in einem Museum gefunden, hat zum Museums, ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch wieder, hat zum Museumsdirektor gesagt, hör mal, kann man das Ding nicht in Betrieb nehmen? Ich bräuchte einen Stoff, also einen Jeansstoff, den man nur auf dem Teil weben kann. Und dann hat wohl der Museumsdirektor gesagt, ja, ich rufe mal ein paar von den Alten an, die hier gearbeitet haben. Mhm. Ist da so eine Rentnergang angerockt und hat den Webstuhl wieder in Betrieb genommen. Hat sie damals bei mir in der Sendung erzählt. Ich habe auch eine gute Nachricht. Es gibt mehr Geld. Im Haushalt ist mehr Geld.
Okay.
Der Bund hat zwischen Januar und August 4,251 Milliarden Euro eingenommen und zwar zusätzlich, und das kommt durch die Negativzinsen am Kapitalmarkt. Die durchschnittliche Emissionsrendite für Bundesanleihen ist 0,55% und zwar minus 0,55%. Insgesamt 275 Milliarden Euro hat die, ist das die Finanzagentur? Das ist, glaube ich, sogar das Ding, was diese Reichsbürgerspacken immer verwechseln mit der Bundesrepublik Deutschland GmbH. Glaube ich, bin nicht ganz sicher. Aber es gibt halt die Finanzagentur und die ist, meine ich, eine GmbH. Die platziert halt die Anleihen. Die hat 275 Milliarden rausgegeben. 4,251 Milliarden sind reingekommen. Für lau, ja, weil Deutschland so einen guten Ruf hat, dass sie uns Geld geben, damit wir ihr Geld aufheben. Das ist schon ganz abgefahren. Rausgekriegt hat das, der kriegt ja alles raus, Udo Di Fabio De Masi, was ich einen der lustigsten Namenswitze dieser Woche auf Twitter fand. Also Fabio De Masi hat eine Anfrage gemacht und hat mal geguckt, den werden wir ja alle vermissen, weil das der wahrscheinlich einzige kompetente Wirtschaftspolitiker
ist. Warum gehen immer die Wirtschaftspolitiker, es gab ja vorher auch den
stattdessen kommt dann Friedrich Merz.
Es gab ja vorher auch den Gerald Schick und der war bei den Grünen und der ist ja auch gegangen. Und hat
ja, da ich glaube, weil man es da nicht aushält in diesem Betrieb. Ich glaube, dass da das ist ein noch heftigeres Haifischbecken als die Medien. Nee, das ist mit ganz sicher.
Ja,
ist das
mit
so.
Sicherheit.
Jedenfalls wollen sie insgesamt 480 Milliarden Euro an Anleihen rausgeben dieses Jahr, was ich irgendwie sehr cool finde. Und jetzt kommt dann sicherlich wieder der wirtschaftskompetente Herr Merz und jammert wegen Inflation rum, sekundiert vom wirtschaftskompetenten Herrn Lindner. Ach Mensch, ich habe den Börsenticker ja ganz vergessen.
Du hast den Börsenticker vergessen?
Nee, der ist schon hier. Ich habe aber vergessen, den Börsenticker zu erwähnen.
Ach so.
Wir fangen wieder freitags an, weil wir ja donnerstags abends aufzeichnen.
Freitag.
Abgekühlte Stimmung an den Börsen.
Montag.
Der Dow stabilisiert sich.
Dienstag.
Inflationsängste nicht vom Tisch.
Mittwoch.
Wall Street schafft den Dreh ins Plus.
Donnerstag.
Anleger in Shoppinglaune.
Wuhu. Und damit kommen wir zum Faktencheck mit Katharina Alexander.
Kommen wir zum Faktencheck, heute mit mir. Katharina Alexander, es wird auch ganz kurz. Wir starten mit Corona und zwar mehr eine Zusatzinfo. Katrin hatte ja die Studie von Katrin Schmelz erwähnt, in der es darum ging, warum Ungeimpfte sich noch nicht haben impfen lassen. Und ich wollte nur noch mal klarstellen, es klang in der Folge ein wenig so, als wären diese 5%, die harte Impfgegner sind, 5% der Gesamtbevölkerung, es geht aber um 5% der Ungeimpften. Also jetzt nochmal, 5% der Ungeimpften sind harte Impfgegner. Und die zweite Info, Stand heute wurden weltweit übrigens 5,86 Milliarden Impfdosen weggeimpft. Als kleinen lustigen Abschluss dachte ich, ich suche nochmal den Tweet raus, den Holger zitiert hat von Aurel Merz, damit ihr ihn in der ganzen Pracht bewundern könnt. Aurel Merz twitterte gestern, egal wo du politisch stehst, kann mir nie kein Mensch sagen, dass du mittlerweile nicht bissle neugierig bist, wie es unter Kanzler Laschet abgehen würde. Und damit, schönen Tag noch.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns sehr herzlich, dass ihr die Sendung möglich macht. Ohne euch gäb's uns nicht. Wenn ihr noch nicht dabei seid, schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt's verschiedene Wege, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Also eigentlich zwei, direkt aufs Konto oder über Steady. Bei Steady gibt's die Ultras und den Fanclub. Und weil die uns so viel Geld jeden Monat in den Topf schmeißen, lesen wir jetzt deren Namen vor.
Ins Eins.
Guido Baulich.
Alexander Bohnsack nimmt den Schmunzler für Bulldog-Rahmen zurück, weil er selbst nur eine halbe Portion und nur mit 500 Milliliter Joghurt geschafft hat. Respekt, Holger. Nein, ich habe das nicht ganz gegessen. Ich habe das nicht ganz gegessen und trotzdem 500 Gramm Joghurt.
Oh je. Marc Bremer.
Hara Hefet Shelimel Lea Betzlofahim. Das war Hebräisch.
Oliver Delpi.
Franzelmirs Fahrt.
Linkmeiner Lord Fleschers Hausmusik. Fällt bis auf Weiteres, aber mit gutem Grund aus. Zur Überbrückung senden wir Seitenbacher Werbung.
Wing Commander, Lord Fleschhardt, jetzt mit Hausmusik. Lecker, lecker, lecker.
Andreas Freund.
Erik Fröhlich.
Diese Woche habe ich Geburtstag. Ab nächste Woche das Rennsteiglied. Gruß Thomas.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Katharina Hüll.
Matthias Johansen.
Arndt J. Kästner.
Olaf Kock und Fiete. Aber der hört vermutlich mal wieder nicht zu. Falls doch, Fiete, sitz.
Oliver, ich hatte eine Kollegin, die hatte einen Hund. Also Redakteurin war das damals bei Fritz. Die hatte einen Hund und irgendwie habe ich mit dem Hund immer so Faxen gemacht und habe mich immer vor den gestellt und so die Hände gewackelt und gerufen, feine, ja feine. Und ist der Hund immer so im Kreis getobt. Ich fand das ganz lustig. Und irgendwann erzählte die Kollegin, dass wenn der Hund zu Hause ist und ich im Radio bin und manchmal habe ich auch einfach so, ja feiner gesagt, würde der Hund halt total durchdrehen. Und hört immer im Radio feine, ja feine gesagt. Und dann ist der Hund halt im Kreis. Das fand ich sehr lustig. Das fand ich witzig. Wo waren wir?
Bei Oliver Krüger.
Oliver Krüger.
Heiko Linke.
Servus Armin. Du, wenn die besen Linken in die Regierung kommen, da kommst du auch zu uns. Wir finden schon einen feinen Geheimratsposten für die. Wurst eh, das wird leibernd. Für die, da ist Sebastian.
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Robert Nieholm.
Rufus Platus.
Nusan, Chris und Moni.
Michael Salz.
Jörg Schekis schaut in die Liste und nach unten und da steht
Anita Schrofen.
Roman Schlauer.
Joachim Ullers.
Frater Mosses von Lobdenberg überlässt die Bühne wieder dem alter Ego, das immer ihn als sein alter Ego bezeichnet. Und Moss the Techie kehrt mit der frisch gefüllten Kaffeetasse zurück und fragt sich, was hier eigentlich abging. Sollte das alter Ego wieder...
Jens Fiedig?
Das ist ein bisschen anstrengend, das alles auf dem iPhone zu lesen. Bernd und Froschi Wehmöller.
Justus Wilhelm.
Juli und Sebastian und damit sind wir beim Fanclub.
Kati.
Nico Abeler.
Katrin hatte ja auch Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Nein, das stimmt nicht.
Katrin hat erst noch Geburtstag.
Ich gebe immer überall im Netz meinen falschen Geburtstag an. Es tut mir leid.
Echt? Schubidubidu, Buse, Buse, Bein, Whisky, Weiber, Schubidu, Cha-Cha-Cha, aber Max, Boogie, Woogie. Come on everybody und jetzt alle alles Gute zum Geburtstag. Holgi, trinken wir heute auf dein Glück. Lasst uns tanzen, lasst uns singen. Dieser Tag kommt nie zurück.
Mit einem kleinen Kind im Bett zu schlafen, ist, als ob du mit einem betrunkenen Tintenfisch darin liegst, der seine Autoschlüssel sucht.
Why do you go away und so?
Volker Arendt.
Anja und Janus Bielefeld.
Miau.
Johanna Bächle.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Hecht bedeutet grob übersetzt wahrscheinlich der mit den spitzen Zähnen.
Florian Beisel.
Oben.
Simone Blechschmidt.
Bibi Blocksberg.
Markus Bosslet.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Muli Bungie.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Gian-Andrea Konzett.
Miriam und David.
Cristiano del Tauscho.
Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern in zwei. Die Gedanken sind frei.
Boku Vadentaku und so weiter.
Kleine Hunde. Die Reichen wollen nach Hause.
Es gunst zum Grüßli die Schweinebande, diesmal aus Stuttgart.
Andreas Dietzel.
Was du willst, das tust doch drum, füg auch nicht, was machst du da?
Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
Ich bin ein strategischer Wähler, es gibt keine Partei, die mich widerspiegelt, es ist eine Mischung.
Stefan F.
Claude Fankhauser.
Mancher Flachwitz kann noch weiter reifen, dieser bleibt wohl eher ein Federwitz. Federweißer schmeckt eh besser als fertiger Wein.
Matthias Flader.
Axel Foli.
Where?
Was?
Okay. Oliver Förster.
Olli Frank, habe ich wieder irgendeine Filmreferenz nicht verstanden?
ich mache Espresso mit Fitzelchen, Zitronen von Schale, ist verrückt. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Wolfgang Fröhlich.
Helge Georg.
Sag ihr, Volle ist hier. Sabine Gielen.
Bärbel Grothaus.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Ricardo Gatter.
Simon Häkler.
Silke Hartmann.
Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden.
Jan Heck.
Sven Hennissen.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Nils und Hilke.
RETTUNG und so.
What's up? I don't know, said Marvin. I've never been there.
Eine Welt mit Radio ohne Holgi ist möglich, aber sinnlos.
Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
Philipp Kaden.
Captain Käffchen, Fußballspieler altern in der Halbzeitpause ganz normal weiter.
Arne Kamola.
Alexander Klink.
Abra, Kadabra, Hokus, Krokus, Kokosnuss, Sim, Salami, Bim.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Pia Kronquist.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Sebastian Lenk und Henry Vize.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Jogi Löw.
Sabine Lorenz.
René Ludwig.
Macho und Mäuschen.
Martin Meschke.
Robert Meschke. Was? Robert Meyer.
Nevermind.
Kleine Hunde, miam, miam, miam.
Johannes Müller.
Lordium Mondkind.
Die Mulle.
Johannes Müller.
Wählt keine Nazis.
Mein Name ist Nele. Nele wie in Quantenele. Quantenelektronik.
Celine Neubich.
Thorsten W. Noll.
Mein Name ist Olivier Wien, Procolli-Verschwendung.
Boris Perner.
Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
Jochen Philipp.
Senator Pimmel. Was musst du denn da nicht so lachen?
Alles gut.
Was ist denn daran so witzig?
Hast du wieder nicht mitgekriegt? Hast du wieder die Nachrichten nicht verfolgt? Jemand hatte...
Ich weiß.
Okay.
Achso, willst du es jetzt wirklich alles erzählen?
Naja, dass jemand den Hamburger Justizsenator mit "Du bist so ein Pimmel" bezeichnet hat, woraufhin der halt eine Razzia bei demjenigen angeordnet hat, der das auf Twitter geschrieben hat, um die Geräte in Beschlag zu nehmen, auf denen das geschrieben wurde. Was das offenbart ein so grundlegendes... Die wissen überhaupt nicht, womit sie es zu tun haben. Josef Porta.
Sebastian
Wilhelm Reich.
Christian R. Guss.
Milena Roberts.
Christian Rohleder.
Markus Römer.
Ich doch lachen. Anna Ruth.
Sven Rudloff.
Rutz.
FS.
Jürgen Schäfer.
Das Publikum war heute wieder wundervoll und so.
Bodo Schenker.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Der Schommi.
Susan Schulze.
Chip, 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 Chip.
Und Chap. Theresa Siebert.
Alexandra und Mike danken für den Irland-Impuls. So begeisterter geht jetzt im Dezember die verschobene Hochzeitsreise hin.
Birgit Sobi.
Jens Sommerfeld.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
Marie Stahn.
Christian Steffen.
Sabine Stein.
Thomas Stein.
Philipp Steinkopf.
Susan Martin Stöckert.
Michael Sümanek.
Claudia Taschow.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Alexander Klink und so.
Schöne Grüße an die Füße und an die Hände. Ende.
Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an.
Johann und Eli und
Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
haben keine Termine und leicht einsitzen. Prost.
Martin Unterlechner.
Jan van Winkenreue.
Yannick Völker.
Stefan Wald.
Andreas Waschk.
Who controls the British Crown? We do.
Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
Steven Welch.
Da fällt von des Atlants Rand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Pinguin und den Pfauen mitten hinein. Und zu Ritter de Lorges spottender Weiß wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie ihr mir es schwört, zu jeder Stund Ei, so hebt mir den Handschuh auf.
Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
Jenny Wiegand.
Tobias Wirth.
Cindy Timotheus, gesprochen Timotheus. Wieso steht Timotheus? Timotheus. Cindy und Timotheus Wüst. Timotheus, der ist so... Der Timotheus oder Timotheus?
Timotheus steht da.
Aber das schreibt man noch ganz anders.
Ja, ich weiß.
Timmy, sag mal, wie ist denn jetzt richtig?
Christoph Ziesecke.
Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so.
Endlich durch mit dem Scheiß.
Do not read the next sentence. You little rebel, I like you.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich spare auf ein neues MacBook.
Das war die Wochendämmerung vom 17. September 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Und gerade fängt es wieder an, stärker zu regnen.
Produktion von Haus 1.